Wir sind beim Thema Dankbarkeit und heute haben wir das Thema Dankbarkeit für die Gemeinde Gottes oder Dankbarkeit für deine eigene Gemeinde.
Amen.
Ja, dankbar zu sein für die eigene Gemeinde ist nicht selbstverständlich und ich denke mir, ist ein wichtiger Punkt in der Wüste, bevor es nach Kanaan geht. Ja, dass wir das lernen. Das letzte Mal waren wir bei der geringsten Gabe, weil viele Christen lehnen sie ab, grundsätzlich, dass es die Gabe gar nicht mehr gibt, oder sie gehen her und sagen, ich brauche sie gar nicht. Ja, obwohl Gott sie uns gibt, damit wir siegreich sind. Und wenn wir sie dann ablehnen, dann lehnen wir einfach etwas ab, was Gott uns gibt, weil wir es brauchen. So, heute sind wir bei der Gemeinde und da möchte ich zuerst einmal das Wort erklären, das in der Bibel da eigentlich steht. Wer weiß, welches das ist?
Ekklesia, oder? Ekklesia,
ja. Weißt du, was es bedeutet?
Versammlung der Heiligen, oder?
Herausgerufenen.
Die Herausgerufenen, genau. Und zwar ist ein griechisches Wort, das benutzt wurde, um eine Versammlung zu beschreiben, die zu einem bestimmten Zweck zusammengerufen wurde. Zum Beispiel Griechenland, ja, es passt gerade so schön, das ist ein griechisches Wort. Griechenland wählt morgen. Und wählen darf jeder griechische Staatsbürger. Die anderen nicht. Und diese Staatsbürger, das ist die Ekklesia. Ja? Oder wenn wir in Feldkirch hier einen neuen Bürgermeister wählen, dann dürfen alle Staatsbürger wählen. Aber nur die, die in Feldkirch wohnen. Die hier ihren Hauptwohnsitz haben. Ja, die, die in Bregenz oder Dornbirn wohnen, dürfen dort den Bürgermeister nicht wählen. Wir sind dann die Ekklesia. Ja? Oder Arbeiterkammerwahl. Da darf ich auch wählen gehen, mein Chef darf nicht. Auch da gibt es eine Ekklesia, versteht ihr? Ist eine bestimmte Versammlung zu einem bestimmten Zweck herausgerufen. Da darf nicht jeder dabei sein. Da gibt es Kriterien, die zu erfüllen sind. Ja, und diese Ekklesia, das wird dann in der deutschen Übersetzung entweder mit Gemeinde oder Kirche übersetzt. Ja, je nachdem, ob es eine kirchliche Bibelübersetzung ist oder eher eine freikirchliche Übersetzung. Ja, also in katholisch-evangelischen Bibeln, anglikanischen, ja, das ist jetzt Englisch, okay, ist es das Wort Kirche, aber in den anderen ist es Gemeinde. So, die Ekklesia, die Herausgerufenen, und wir reden hier von der Gemeinde Gottes, und da gibt es drei verschiedene Gruppen. Wenn wir das Wort Gemeinde lesen in der Bibel, gibt es drei verschiedene Ekklesias. Wisst ihr welche? Heute teste ich euch mal ein bisschen. Es gibt einmal eine universale Ekklesia, das heißt, die betrifft die ganze Menschheit von Anfang bis zum Ende. Durch alle Zeitalter, sage ich jetzt mal, das ist die universale Ekklesia. Da gehören alle dazu. Und dass diejenigen, die vor Jesus gelebt haben, die haben nach vorne geschaut, der Messias wird kommen. Jesus hat gesagt, Abraham hat mich gesehen. Aber ich denke, auch Noah hat ihn gesehen, den Messias. Ja, und Moses und Gideon und Jeremia, Jesaja, die ja prophetisch über ihn geweissagt haben, die ganzen Propheten, ja, Hesekiel und so weiter, ja, sie haben nach vorne geschaut und sie wussten, er kommt, aber sie wussten nicht wann. Aber all diejenigen, die auf diesen Messias vertraut haben, dass er kommen wird, und in dieser Art und Weise auch vor Gott gelebt haben, die gehören zu dieser universalen Ekklesia. Und dann kommen diejenigen nach Christus. Und das sind wir, oder?
Also schon immer auf Christen bezogen, oder?
Nee, im Alten Testament gibt es noch keine Christen.
Mhm. Aber halt
alle
dann, oder wie?
Alle, die...
Nicht nur ein Volk, halt der sein Volk war im Alten Testament die Juden, oder?
Das waren die Juden, aber nicht. Aber der Paulus sagt, nicht alle, die beschnitten sind, sind auch wirklich Juden. Ja?
Aber es gilt aber, für das Volk Gottes, oder? Das? Weil das ist für alle. Wer ist alle?
Ja. Volk Gottes, ja, kann man in dem Fall schon so sehen, ja. Hast du recht. Aber es sind eben diese ganzen Propheten, diese ganzen Leute, aber auch die, die vor, es gibt auch die, die vor Israel schon gelebt haben. Ja. Es gibt auch diejenigen, sagt die Bibel, die vor der Sintflut lebten und Jesus ging zu ihnen ins Totenreich und predigte ihnen das Evangelium. Auch da können welche dabei sein. Ja. Aber wir lesen auch von Noah, dass er der Prediger der Gerechtigkeit war. Also auch der ist sicher dabei. Ja. Also da sehen wir, es gibt diese Universalgemeinde, die, die vor Christus gelebt haben, die haben nach vorne gesehen. Ja. Und die, die nach Christus gelebt haben, die schauen nur zurück. Wir schauen zurück, 2000 Jahre zurück auf Golgatha. Ja. Und bei Golgatha, da treffen wir uns dann eben wieder mit Abraham und Mose und Jesaja und Jeremia und Johannes dem Täufer und was weiß ich. Das ist die Universalgemeinde. Durch alle Zeitalter. Ja. Ja. Und dann gibt es eine internationale Gemeinde. Eine internationale Ekklesia. Das ist die, die aktuell jetzt da ist, zu der wir dazugehören und die weltweit ist. Alle Kulturen, Sprachen, Farben, Intelligenzen, sage ich mal, und so weiter, Zivilisationen, alles, was jetzt zurzeit lebt, ja, das ist international. Ja.
Also die ganze Menschheit.
Jetzt, wir reden von der Ekklesia. Wir reden von der Gemeinde.
Gemeinde,
ja. Ja. Und dann gibt's die regionale Ekklesia. Und da sind wir gefragt, jetzt als Ortsgemeinde. Und da haben wir jetzt hier in Feldkirch 3 Gemeinden. Es ist nicht mehr so einfach wie in der Bibel. Paulus, für den Paulus gab es immer nur eine und der Rest war ihr Lehrer. Ja. Okay, wir könnten es einfach machen. Wir sind die Ekklesia, die anderen sind ihr Lehrer. Die anderen sagen, wir sind die Ekklesia, ihr seid ihr Lehrer. Okay, wir haben 3 regionale Ekklesias, sage ich mal, hier in Feldkirch. Aber einfach mal, um diesen Begriff zu definieren. Wenn wir von Gemeinde lesen im Neuen Testament, dann meint es einmal die Universalgemeinde, alle, die dazugehören. Einmal meint es die internationale Gemeinde weltweit jetzt. Und einmal meint es die Ortsgemeinde. Ja, und das muss man dann aus dem Zusammenhang irgendwie herauslesen, von wem, dass er hier redet. Und das werden wir ja in dieser Predigt jetzt noch ein bisschen anschauen. Als nächstes habe ich mir die Frage gestellt, wann begann denn die Gemeinde Gottes?
Mit dem ersten Abraham, dem
Führer. Ja, ich gehe jetzt schon zu Jesus vor. Vorher war ja der alte Bund, ja, dann waren ein paar einzelne Leute. Aber bleiben wir mal Jesus und danach. Wo hat hier die Gemeinde Jesu begonnen? An welchem Zeitpunkt?
Wie er den Dienst angetreten hat. Die Apostel. Berufung der Jünger.
Ja. Berufung der Jünger, genau. Ja. Gehen wir Johannes Kapitel 1, da steht's, wann es losging.
Das Wort ist Gott, oder? Gott ist das Wort.
Nein. Jesus ließ sich taufen, da war er 30 Jahre alt. Bis dorthin hat er eigentlich nichts getan. Ja. Ja, er hat gelernt, er ging in die Schule, er lernte einen Beruf und so weiter. Er wusste, wer er war. Das wusste er schon als Zwölfjähriger. Ja, wer er war. Aber die Gemeinde fing an, Johannes 1, Vers 35 bis 37. Mit dem Licht sehe ich fast nichts. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Das war einen Tag, nachdem Jesus getauft wurde. Jesus wurde getauft und am nächsten Tag stand Jesus wieder am gleichen Ort, also einen Tag nach der Taufe. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Und dann kamen die anderen Jünger, die anderen Apostel dazu, oder Jünger zu dem Zeitpunkt noch, aber Apostel wurden sie später. Aber hier beginnt's. Weil, da gibt's eine ganz einfache Erklärung. Und zwar eine Bibelstelle aus dem Propheten Zacharja, die uns die Erklärung dafür liefert, dass hier die Gemeinde Jesu begonnen hat. Und Jesus selber zitiert das in Markus Kapitel 14, 27. Ja, das lese ich euch. Markus 14, 27. Ich habe heute einige Bibelstellen, ich muss sie selber suchen. Und hier, Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Hier spricht er von seinem Tod. Ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, und jetzt bezieht er sich auf den Propheten Zacharja, Kapitel 13, Vers 7, ich werde den Hirten töten und die Schafe oder die Herde wird sich zerstreuen. Ja? Ich werde den Hirten töten, hier ist von Gott die Rede. Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert. Für uns. Nicht Satan hat Jesus getötet. Ja, Satan wollte es verhindern, weil er wusste genau, wenn Jesus ans Kreuz geht, ohne Sünde, dann hat Satan verloren. Also wollte er das verhindern. Ja. So. Der Hirte wird getötet und die Herde zerstreut sich. Also beginnt die Gemeinde nicht erst bei Pfingsten, wie es von manchen Predigern gelehrt wird, durch die Geistestaufe oder durch das Kommen des Heiligen Geistes. Die Gemeinde beginnt auch nicht dadurch an anderen Stellen, sondern sie beginnt wirklich da, wo Jesus den ersten Jünger beruft. In dem Moment sammelt er seine Herde. Einen Tag nach seiner Taufe beginnt Jesus seine Herde zu sammeln, die sich dann, als er gefangen genommen wird, zerstreut. Ja? Und damit erfüllt sich ein Wort des Propheten Zacharja. Eine Prophetie. Ja? Und darum konnte Jesus zu Petrus auch ganz klar sagen, auch du wirst mich verleugnen. Da hat er keine Prophetie gebraucht, weil die Prophetie in Zacharja war schon da. Alle werden sich zerstreuen, dann gehört auch ein Petrus dazu, egal wie groß der tönt. Auch du wirst mich verlassen, Petrus. Ja? Weil die Prophetie war da. Da begann die Gemeinde Gottes, die bis zu uns reicht. Ja? Wem gehört denn die Gemeinde? Jesus?
Jesus ist der Kopf, wir sind der Leib.
Ja. Okay. Ich habe eine schöne Bibelstelle gefunden. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28. Ja. Apostelgeschichte 20, 28 wird das sehr klar beschrieben, wem die Gemeinde gehört und warum sie demjenigen gehört. Auch das steht dort. Und hier, das sagt der Apostel Paulus an die Ältesten in Ephesus bei seiner letzten Rede, als er unterwegs ist nach Jerusalem und sich von ihnen verabschiedet, wo er sagt, mich werdet ihr nicht mehr sehen. Auf mich wartet Leiden. Ja. So. Und dann sagt er hier, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Das ist hier die Übersetzung der Neuen Genfer. Ja, wenn du Elberfelder liest, hast du vielleicht ein bisschen Probleme damit, dass du sagst, ja, da steht es ein bisschen komplizierter.
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Paulus sagt Folgendes. Gott hat euch Älteste in seine Gemeinde eingesetzt, durch den Heiligen Geist, ja, und zwar in die Gemeinde, die Gott selber sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat. Also sie gehört Gott. Ja, die Herde, die Gemeinde gehört Gott. Er hat sie erkauft durch seinen eigenen Sohn, durch das Blut seines Sohnes. Ja, sie gehört ihm. Das heißt, auch jetzt mal ganz praktisch, wir gehören uns gar nicht mehr selbst. Bist du Teil der Herde Gottes? Bist du Teil der Gemeinde Gottes? Ja, dann gehörst du gar nicht mehr dir selbst. Weil du warst in der Sünde und Gott hat dich heraus erkauft. Hat dich aus dem Stall der Sünde herausgeholt, sage ich mal, und in seinen Stall hineingestellt, ja, wo seine Herde drinnen ist. Er hat dich erkauft mit dem Blut Jesu. Du gehörst gar nicht mehr dir selbst. Ja, und so, die Gemeinde gehört Gott, ja, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil er dafür bezahlt hat. Ja, er hat den Kaufpreis bezahlt für die Herde. Also gehört ihm die Herde. Also gehörst du Gott, genauso wie ich. Halleluja. Ja. Wir sind seine Herde. Er hat einen Hirten eingesetzt. Die Bibel nennt ihn auch den Oberhirten, Jesus Christus. Ja. Und jetzt möchte ich noch einmal einen Punkt betonen, über den es auch in manchen Büchern Unterschiede gibt. Es gibt nur eine Herde. Es gibt nur einen Leib. Es gibt nur einen Tempel Gottes im Geist. Es gibt nur eine Braut. Es gibt nur eine Familie Gottes. Weil hier werden oft in manchen Lehrbüchern oder Predigten unterschiedlich gemacht. Und ich versuche mal das jetzt ein bisschen aufzuzählen, was es da gibt. Da wird zum Beispiel gesagt, es gibt eine Gemeinde der Heiligen und es gibt eine Gemeinde der Gerechten. Oder so weiter. Da nimmt man einen Bibeltext aus der Offenbarung und teilt das auf. Dann geht man her und sagt, es gibt eine Gemeinde der Judenchristen, eine Gemeinde der Heidenchristen. Aber es gibt nur einen Leib.
Amen.
Ja? Dann sagt man, es gibt eine Brautgemeinde. Das sind die Überheiligen. Das sind die einzigen, die die Entrückung erleben. Die zur Braut gehören, ohne Runzeln und Flecken, so wie der Paulus das schreibt. Ja, das sind die ganz Hingegebenen. Und dann gibt es eine Gemeinde, und die gehören eben nicht zur Braut, die müssen durch die Trübsal, durch die große Trübsal gehen, werden dort noch gereinigt. Da schwingt ja schon fast das katholische Fegefeuer durch. Also vergesst das alles. Es gibt nur eine Gemeinde, es gibt nur eine Braut, es gibt nur ein Heiligtum im Geist, es gibt nur einen Tempel, es gibt nur einen Leib Christi. Es ist alles eins. Es gibt nur zwei oder drei oder vier. Ja? Ja? Und wer nicht zu dieser einen Gemeinde Gottes gehört, der gehört überhaupt nicht dazu. Gar nicht. Und da sind wir wieder bei Nehemia, was wir ja durchgenommen haben voriges Jahr im Herbst, mit diesen Mauern. Entweder bist du im neuen Jerusalem drinnen oder du bist draußen. Entweder bist du in der Gemeinde Gottes oder du bist draußen. Es gibt keine Grauzone. Ja? Entweder bist du im Licht oder du bist in der Finsternis. Ja? Entweder bist du im Fleisch oder du bist im Geist. Ja? Entweder bist du gerettet oder du bist verloren. Du bist entweder im Himmel oder in der Hölle. Du gehörst entweder Satan oder Jesus. Da gibt's kein Ding. Ja? Also es gibt nur eine Gemeinde, die begann einen Tag nach der Taufe Jesus. Und zu der gehören alle, die vor Christus auf den Messias vertraut haben und gerecht vor Gott gelebt haben. Und es gibt die anderen nach Christus, die zurückschauen auf Golgatha und dieses Werk für sich in Anspruch nehmen. Und das glauben und annehmen und auch erleben. Und Sündenvergebung erleben, eine Wiedergeburt erleben, eine Erfüllung mit dem Geist erleben. Ja? Und dann wissen wir auch, dass wir dazugehören. Ja? Ich gehöre zu Jesus. Ganz klar, das kann mir niemand nehmen. Ja? Und jetzt möchte ich einmal ein bisschen auf Gottes Ordnung in der Gemeinde eingehen. Auch die gibt's, da gibt's mehrere Ordnungen, ich möchte nur ganz oberflächlich. Es ist ja nicht wirklich mein Thema heute. Ja, aber es gibt doch Ordnungen. Epheser Kapitel 4. Ich denke, ihr wisst sofort, um was es geht. Epheser 4, Vers 11. Vers 11 bis 13. Und hier steht: Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das ist der sogenannte fünffältige Dienst, den kennen wir, oder? Der ist ganz normal. Aber es ist eine Ordnung. Hier steht, ich gehe jetzt mal ein auf Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Für welche Ekklesia sind die gegeben? Nein? Die sind gegeben für die Universalgemeinde und für die internationale Gemeinde. Der Apostel Paulus zum Beispiel, der reiste ja viel rum damals, oder? In Ephesus, glaube ich, war er am längsten, da war er 2 Jahre, soweit ich weiß. Ephesus ist er 2 Jahre gewesen, aber das war natürlich auch eine Gemeinde, die hat sowieso alles gehabt, was man sich nur wünschen kann. Wenn ich durchlese, wer alle in Ephesus war, dann packt mich hier der blanke Neid, ja. Herr, was ist mit uns? Ja. Aber Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer sind gegeben für die internationale Gemeinde. Sie haben einen Reisedienst, sie sind unterwegs. Und auch für die Universalgemeinde, weil der Paulus, die wir seine Briefe haben wir heute noch. Oder ein Petrus. Oder ein Titus. Oder Johannes. Die reden heute noch zu uns, obwohl sie vor 2000 Jahren gestorben sind, oder? Sind sie heute noch da. Ja. Und in 1. Korinther 12, 28 haben wir noch einmal die Apostel, Propheten und Lehrer.
Reisedienst haben die denn, oder was?
Ein Apostel hat einen Reisedienst. Genauso wie ein Evangelist, ein Prophet, ja, Lehrer. Die haben einen. Ja, wenn es eine 20-Mann-Gemeinde ist, dann wird hier kaum ein Paulus sein. Ja. Von daher denke ich, dass große Gemeinden auch eine gewisse Verantwortung haben für die kleinen Gemeinden in der Umgebung. Weil dort sind die Sachen. Antiochia zum Beispiel, oder Paulus war, der Barnabas,
Das habe ich bis jetzt auch falsch
das
verstanden.
war eine Riesengemeinde.
Ich habe immer gemeint, dass die Gemeinde das hasselt.
Sie, wie gesagt, Ephesus hatte den Paulus 2 Jahre. Auch Antiochia, was ja eine Riesengemeinde war, von der aus ja viel Mission geschehen ist, auch die hatten Apostel und Propheten und Lehrer. Auch das war da, ja, aber das sind eben große Gemeinden, von denen aus Missionstätigkeit in der ganzen Umgebung basiert. Ja, so kleine Gemeinden wie wir, da kommt vielleicht mal ein Apostel vorbei, wenn er uns findet. Wenn ein Prophet uns nicht findet, ja, dann können wir dankbar sein, weil dann fehlt es an der Salbung. Wenn ein Prophet nicht weiß, dass wir hier sind, ja, dann sollte er eh vorbeigehen. Aber es gibt einen einzigen in diesem fünffältigen Dienst, der für die Regionalgemeinde da ist, und das ist der Hirte. Das ist der Hirte. Und der Hirte hat einige Aufgaben. Ja, und ich möchte mal ein bisschen was vorlesen. Ich werde nicht wirklich ins Detail reingehen. Ich habe den Hirtendienst in den letzten Wochen studiert. Und ich muss sagen, meistens war, wenn ich das Alte Testament lese über den Hirtendienst in Israel, die Ältesten in Israel, ja, die Hirten, die die Herde leiten sollten, dann kommen sie ganz schlecht weg. Ja. Also was ich da alles lese, was Gott den Hirten in Israel damals vorgeworfen hat, da muss ich sagen, oh Mann. Also vieles von dem, was er damals schreibt, sehe ich auch heute bei uns in den Freikirchen und freien Gemeinden. Ja. Aber wir gehen in Apostelgeschichte 20. Heute predige ich etwas länger. Apostelgeschichte 20, wir sind wieder bei dem Text, bei dem ich vorher war. Paulus an die Hirten, an die Ältesten in Ephesus. Und da steht 29 bis 31 am Anfang. Ich weiß, das sagt der Paulus jetzt, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam. Und das haben wir heute vorher auch schon gelesen. Seid wachsam. Passt auf. Das ist mal die Aufgabe der Hirten in der regionalen Gemeinde.
Aufpassen.
Aufpassen. Wachsam sein. Gegenüber falschen Propheten, falschen Aposteln. Wir lesen in einem Sendschreiben in der Offenbarung, ich glaube Ephesus war es oder so, keine Ahnung, sie haben die Apostel geprüft und sie für falsch befunden. Und ich denke nicht, dass derjenige, der in einer großen Gemeinde in der letzten Reihe sitzt, einen Apostel prüft. Das glaube ich nicht. Ich denke, dass es die Hirten der Gemeinde waren, die sich diesen Apostel, diesen Propheten angesehen haben und gesagt haben, hey, der ist echt und der ist nicht echt. Und haben eine Auswahl getroffen. Ja. Seit ich in Vorarlberg bin, seit 27 Jahren, bin ich am Beten, fast täglich, Herr, bewahre uns vor falschen Aposteln und Propheten, vor Irrlehrern, vor falschen Lehren, vor falschen Geistern. Und ich bin so dankbar, wenn ich sehe, was an der Grenze hier so rum ist. Es kommt nicht zu uns. Ja, Schweiz, Deutschland, aber Vorarlberg, ja, da war noch nicht viel. Ja, wir sind noch verschont. Aber sie werden kommen, weil wir stehen kurz vor einer Erweckung. Bin ich überzeugt. Und solche falschen Apostel und Propheten, die riechen das. Die riechen das, wenn irgendwo was passiert. So. Ah, da müssen wir hin. Ich habe vor 27 Jahren überlegt, wie kann Satan eine Erweckung zerstören? Wie wird er die Erweckung in Vorarlberg kaputt machen? Und dann kam mir der Gedanke auf eine ganz einfache Art. Er wird von Anfang an schon falsche Apostel und Propheten reinbringen. Von Anfang an sind die schon, die kommen nicht später. Die sind von Anfang an schon dabei und dann mauscheln die mit. Und versuchen das Ganze in eine falsche Richtung zu bringen. Ja. Das ist die Aufgabe der Hirten. Und dann gibt's die Hausapotheke Gottes. Den lese ich Ihnen vor, der muss bekannt sein. Der erste Hilfeschrank in der Gemeinde, was ist das? Wer krank ist in der Gemeinde, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie sollen für ihn beten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird der Herr ihm vergeben. Weiter geht's dann, darum bekennt einander auch die Sünden. Damit diese Vergebung auch da ist. Falls diese Krankheit durch Sünde gekommen ist. Ist ja nicht jede. Aber es kann sein, dass durch Sünde Krankheit in dein Leben kommt. Und dann liegst du zu Hause im Bett, dann kannst du nicht mehr in den Heilungsgottesdienst gehen, ja. Dann kannst du nur noch die Ältesten zu dir nach Hause rufen. Ja. Wegen der Grippe musst die Ältesten nicht zu dir haben rufen. Ja, nimm eine Aspirin C und geh in den Gottesdienst oder in den Hauskreis oder in die Gebetsstunde oder besuch deinen Ältesten und lass für dich beten, ja. Aber nur weil du Grippe hast, ja, auf der Couch liegst, ja, musst du die Ältesten nicht rufen. Aber das ist die Hausapotheke Gottes für die Gemeinde. Ja. Und dann gibt's einen ganz gefährlichen Text, der gefällt, da müssen beide aufpassen. Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17 steht etwas über den Hirtendienst. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde, das heißt eigentlich auf die Ältesten, auf die Leiter, auf die Aufseher, je nach Übersetzung. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Ja, also gehorchen ist angesagt. Ist das schon mal ein Punkt, den wollen wir gar nicht.
Was ist, wenn es falsche Weisungen gibt?
Ja. Aber jetzt passt auf. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Und das ist ein Punkt, wo ich den Ältesten und auch den ganzen fünffältigen Dienst immer sagen möchte weltweit, passt auf, was ihr tut. Ja? Und ich weiß ja,
Na,
das
bist du.
Ja. Ah? Du bist der Leiter. Ich bin hier der Leiter, ja, okay.
Du bist die Schafe.
Ihr seid die Schafe, das heißt.
Wir sind unschuldig.
Das stimmt nicht ganz. Ihr seid nicht so unschuldig, weil ihr habt auch Gottes Geist, ihr habt auch Gottes Wort. Ja, und wenn zum Beispiel ein Ältester sündigt, auf zweier oder dreier Zeugen hin kann er von der Ältestenschaft vor der Gemeinde zur Verantwortung gezogen werden. Das habe ich auch heute gelesen. Mann, da rennt mir der kalte Schweiß runter. Ja. Weil man geht ja her und sagt, okay, wenn einer was falsch macht, dann machen wir das im Kämmerchen. Ne? Wir stellen ja niemanden bloß. Nur wenn es um die Leiterschaft der Gemeinde geht, sagt der Paulus vor der ganzen Gemeinde. Damit alle Furcht kriegen. Ja. Also, der Dienst der Ältesten in der Gemeinde sind es zwei Sachen. Einmal, die Gemeinde soll gehorchen, wenn sie ihren Dienst richtig ausführen. Und andererseits, sie werden für ihren Dienst Rechenschaft ablegen müssen. Auch das muss uns bewusst sein. Ja, hier geht es nicht einfach nur darum, das sind die da oben, das sind die da unten. Ja. Und so weiter, sondern hier geht es auch um eine Verantwortung. Jetzt ja, das lese ich gar nicht vor, weil das kennen wir eigentlich. Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Da steht, niemand verlasse die eigene Versammlung, wie es sich einige angewöhnt haben. Also, egal mit wem, aus welchem Land ich rede, es gibt immer Leute, die wollen in keine Gemeinde gehen. Aber der Hebräerbrief schreibt das schon vor 2000 Jahren. Die haben sich das angewöhnt. Und wenn du den ganzen Zusammenhang liest, geht es darum, dass sie vom Glauben abfallen. Schiffbruch erleiden, das Ziel nicht erreichen. Ja, weil ich und der Herr, wir sind in der Mehrzahl. Das ist dann der Spruch. Ja, oder sie sagen, naja, Gemeinde so mit Ältesten und all dem drum und dran, Institution, ja, wo alles so schön geregelt ist, das sehe ich in der Bibel nicht und das brauche ich nicht und das will ich nicht, ja. Interessant ist, ja, dass diese christlichen Einzelkämpfer, ich habe das auch hier so als Überschrift hingeschrieben, Gottes Warnung an christliche Einzelkämpfer, das sind nämlich dann genau diejenigen, wenn die Gemeinde Gottes am Ort, die regionale Gemeinde Gottes, einen Apostel oder Propheten oder Lehrer einlädt, um ein Seminar zu machen, sind das die Ersten, die sich anmelden und hingehen, die zu keiner Gemeinde gehören, die absolut keinen Blick dafür haben und sie sind nichts anderes als Parasiten der Gemeinde. Ich möchte es mal so hart formulieren, weil sie lehnen die Gemeinde ab, nehmen aber die Angebote der Gemeinde in Anspruch. Und wenn die Gemeinde nicht vor Ort wäre, würde es diese Angebote gar nicht geben, weil sie selber machen es nicht. Ja? Und es sind eigentlich Leute, die nur murren und motzen und unzufrieden sind und undankbar sind. Das ist der Punkt, um den es geht. Sie schätzen nicht, was Gott uns mit der Gemeinde gegeben hat.
Aber es gibt vielleicht schon Gründe, dass man vielleicht einmal Gemeinde wechselt oder was
auch immer. Ja, um das geht's jetzt aber nicht. Es geht jetzt um ein grundlegendes Ablehnen der Gemeindeordnung, die Gott gesetzt hat.
Also, dass man einfach
so dass jemand die Gemeinde wechselt, ist was anderes. Mhm. Ja.
Ja.
Sondern sie lehnen das ab. Und es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, in Mose. Ich habe sie in den letzten Jahren, 20 Jahren schon mehrmals in der Bibel gesucht. Ich habe sie auch immer gefunden, aber heute nicht. Weil es ist ein ganz unscheinbarer Satz. Und der lautet, Amalek war immer um das Lager Israels herum in der Wüste, hat immer Amalek gelauert und sie haben immer die getötet, die alleine außerhalb des Lagers waren. Die wurden getötet. In einem einzigen Vers steht das, ich glaube im 2. Mose, ist das dort beschrieben. Und das passiert auch denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Die Einzelkämpfer. Nur die merken das gar nicht. Ja? Die kriegen das gar nicht mit, dass sie eigentlich auf einem Weg sind, wo es um ihr Leben geht. Aber wenn du diese Einzelkämpfer dir ansiehst, wo sind sie heute und wo sind sie in 10 Jahren? Welche komischen Lehren haben die in 10 Jahren? Was glauben die in 10 Jahren? Dann merkst du, hier sind ganz komische Dinge. Hier sind total verdrehte Sachen. Und ja, sie brauchen eigentlich niemanden. Ja, und wir haben ja gelesen, wenn du krank bist, rufe die Ältesten der Gemeinde. Und Hebräer sagt, jeder soll seine eigene Gemeinde haben. Ja, welche Ältesten willst du denn rufen, wenn du in keiner Gemeinde bist? Gott hat die Ältesten in die Ortsgemeinde gestellt. Es gibt keine Ältesten für Vorarlberg. Ja, ich habe mal gelesen, gehört habe ich es, vor 25 Jahren gab es eine ganz starke Gemeindebewegung und eine Lehre, wo es dann hieß, dass ein Pastor aus Deutschland einer der Ältesten der Gemeinde Jesu in Mitteleuropa ist. Okay, ich fand es damals lustig, ja, aber heute muss ich sagen, hey Mann, oh Mann, was sind das für Aussagen? Ja? Älteste Hirten sind in der Ortsgemeinde Und wenn du in keiner Ortsgemeinde bist, hast du keine Ältesten und damit hast du kein Recht, dich auf Jakobus 5, ich glaube Vers 20 zu berufen, wo es dann heißt, der rufe die Ältesten, du hast ja gar keine. Ja. Die Gemeinde ist auch dazu da, Gott hat einen besonderen Segen auf die Gemeinde gelegt. Das zitiere ich jetzt nur, Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 2. Das ist in Antiochia, die Gemeinde hat gebetet und gefastet. Und dann hat Gott geredet, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Das passierte in einer Fastenzeit der Gemeinde. Und das hat mich daran erinnert, Kerstin und ich haben unsere Berufung in Feldkirch in einer Fastenzeit der Gemeinde Dornbirn bekommen. Ja. Als wir eine Fasten- und Gebetswoche in Dornbirn hatten, bei uns in der Gemeinde, hat Gott zu uns geredet, geht nach Feldkirch und gründet eine neue Gemeinde. Da ist ein besonderer Segen drauf, dass Gott auch Berufungen schenkt, Wegweisung gibt für Einzelne. Ja. Darum ist es auch wichtig, dass die Gemeinde zusammenkommt zum Fasten und Beten. Und ich meine, die nächste geplante, wirklich geplante Fasten- und Gebetswoche ist im Oktober. Ja, mal schauen, das wollen wir ja mit mehreren Gemeinden zusammen tun. Mal schauen, wie viele Gemeinden sich mit uns zusammentun, um hier für Feldkirch zu beten. Und Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 5, da steht, Petrus wird gefangen genommen. Die Gemeinde betet und ein Engel Gottes holt den Petrus raus. Also Gott tut Wunder, wenn die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten.
Halleluja.
Ja, Gott tut Wunder. Da liegt ein besonderer Segen drauf. Darum sind wir auch die Gebetsabende so wichtig. Nicht, dass wir einen Punkt auf dem Gemeindeprogramm haben und sagen, wir haben auch einen Gebetsabend. Ja. Sondern das Gebet der Gemeinde ist wichtig. Und wenn wir nicht dabei sein können, dann sollten wir zumindest zur selben Zeit ja an dem Ort mitbeten, wo wir sind. Weil für die Gemeinde liegt da ein besonderer Segen drauf, wo Gott besonders wirkt. Ja, und das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Wir hatten ja schon mehrere Gebets- und Fastenwochen. Und ich glaube, da ging jedes Mal die Post ab, oder? Da sind doch Dinge passiert. Da haben wir doch Gottes Gegenwart erlebt. Ja? Und wenn wir wirklich in diesen Befreiungsdienst reingehen als ganze Gemeinde und uns da engagieren, ja, dann werden wir an Gebet und Fasten sowieso nicht vorbeikommen. Geht gar nicht anders.
Das wird ja lustig.
Das wird lustig. Halleluja!
Hey.
Ja, das wird lustig. Ich habe ja schon mehrmals diese Dinge erlebt. Das ist echt. Wenn man weiß, dass man von vornherein auf der Siegerseite steht, dann kann man sich entspannen. Ja, wenn man weiß, Dämonen müssen weichen und man geht in diesen Dienst, dann kann man ganz entspannt sein, weil man weiß, ich kann es ja sowieso nicht, also der Herr muss es machen, aber der Herr ist hier, er hat versprochen, dass er es tut, dass er seine Autorität und Vollmacht gibt, also bin ich hier der Sieger und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und wir haben Siege erlebt. Ja? Wir haben das erlebt. Und wir werden noch mehr davon erleben. Da wird noch einiges laufen. Das wird noch wirklich lustig, wie du gesagt hast. Das wird noch interessant. Wie groß der Spaßfaktor wirklich ist, weiß ich nicht. Ja, aber wir werden sehen, was der Herr tut. Eine Frage, die ich hier jetzt habe, ist, weil wir sind ja beim Thema Dankbarkeit für die Gemeinde. Bist du dankbar dafür, dass Gott dich in seine Ekklesia aufgenommen hat? Das ist mal die Universalgemeinde. Und ich denke, da kann ja jeder Christ, der wirklich eine Wiedergeburt erlebt hat, mal ganz klar Ja sagen. Ich gehöre zum Leib Christi. Amen?
Amen.
Beim zweiten Punkt, bist du dankbar dafür, dass Gott dir eine regionale Ekklesia gegeben hat? Da gibt es nämlich hier in Vorarlberg schon ganz viele, die sagen, was, regional? Ja, ich gehe mal da in die Versammlung und mal dort und mal da. Ich suche mal die Rosinen aus dem Kuchen. Ich nehme mir die Zuckerstückchen, die Schlagsahne vom Kaffee und so weiter. Ja. Und wenn Sie dann mal davon ausgehen, dass der Herr zu Ihnen geredet hat und Sie etwas ganz Hartes machen müssen, was Sie doch gar nicht wollen, aber Sie wollen ja dem Herrn gehorsam sein, dann kommen ganz komische Sachen raus. Ja. Bist du dankbar dafür, dass du eine Ortsgemeinde hast? Ja. Weil für mich ist eines ganz klar, das habe ich hier in Feldkirch gelernt. Eine gesunde Ortsgemeinde hat heilende Auswirkungen auf jeden, der kommt und der sich dieser Atmosphäre der Gemeinde öffnet. Diesen Frieden, dieser Ruhe, dieser Freude, dieser Heiligkeit der Versammlung. Ja, darum haben wir immer gesagt, die Kerstin und ich, wenn jemand neu in die Gemeinde kommt und alle, die eigentlich irgendwo da waren oder fast alle, kommen ja aus anderen Gemeinden, kommen aus verschiedenen Hintergründen, haben auch einen Durchlauf von mehreren Gemeinden erlebt. Man sagt, setz dich hin und genieß die Atmosphäre der Versammlung. Das wirkt heilend. Da brauche ich noch gar keine Hand auflegen. Da brauche ich noch nicht mit Öl salben. Da brauche ich gar nichts tun. Wenn es eine gesunde Gemeinde ist, ja, und es kommt jemand rein, der in seiner Seele total zerstört ist, und der sitzt sich hin und öffnet sich dieser Atmosphäre, dann kann er Heilung erleben, ohne dass irgendjemand mit ihm betet, ohne dass irgendjemand was tut. Und wenn ich euch heute anschaue, wie ihr gekommen seid und wie ihr heute seid, dann sehe ich das. Ich sehe das. Ja?
Und ich kann mich erinnern, das erlebt, wie ich das erste Mal in die Gemeinde gegangen bin, wie ich den ersten Kontakt mit Christen gehabt habe. Da ist etwas ausgegangen, wo mich richtig ruhig gemacht hat. Ich
Ja?
kann mich richtig erinnern.
Ja?
Ja.
Das ist es, ja? Bist du dankbar dafür? Und jetzt denke ich mir, sag mal, ja klar, oder? Klar sind wir dankbar. Franz macht den Job und wir genießen es. Und dafür darf er sich dann am Ende seines Lebens vor Gott verantworten. Halleluja! Ist doch schön, oder? Und das bisschen, was er von uns fordert, das machen wir ja noch. Er sagt eh nicht viel. Aber jetzt habe ich die letzte Frage, die letzte Überschrift und ein paar Punkte. Und wie drückst du Gott deine Dankbarkeit darüber aus, dass du in der regionalen Gemeinde dazugehörst?
Regionalen.
In der regionalen. Wie drückst du deine Dankbarkeit aus? Und ich habe ein paar Punkte, wie man das tun kann. Ich zähle euch das jetzt mal auf und du kannst das ja erweitern. Es gibt noch viel mehr als das, was ich hier habe. Ich habe nur mal ein paar einzelne Punkte, die für mich persönlich sehr wichtig sind. Der wichtigste Punkt ist, betest du für deine Hirten und Geschwister in der Gemeinde? Also niemand muss zu mir kommen und sagen, Franz, ich liebe dich. Du bist so ein toller Bruder. Also, wow. Und dann frage ich ihn, wann hast du das letzte Mal für mich gebetet? Gebetet? Na gar nie. Der Liebesbarometer, wie sehr du deine Gemeinde liebst, liegt für mich daran, betest du für deine Geschwister. Ja? Zu mir kam mal ein Bruder, der wollte mich ermahnen. Und ich habe gesagt, hast du schon für mich gebetet? Nee, hat er nicht. Sag ich, dann brauchst du mich ja nicht ermahnen. Das ist ganz klar. Ja? Das ist für mich der Liebestest. Betest du? Ja, und das ist der Punkt, der mir in der Gemeinde so wichtig ist, dass jeder von uns für jeden in der Gemeinde betet. Am besten täglich. Bring die Geschwister vor Gott. Das ist 5 Minuten Arbeit, sage ich jetzt, wenn ich das Wort Arbeit mal so benutze. Ja? Damit drückst du deine Dankbarkeit Gott gegenüber aus und auch deine Liebe zu den Geschwistern. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn du nicht für sie betest, ist nicht wirklich eine Liebe bei dir in deinem Herzen, weil wenn du deine Geschwister liebst, dann willst du, dass Gott sie segnet. Weil du weißt genau, wenn Gott sie segnet, dann kriegen sie genau das, was sie brauchen. Ja? Also bete für die Geschwister in der Gemeinde. Das zweite ist, und das sehe ich in der Gemeinde ja eigentlich gut, tust du deinen Hirten und Geschwistern Gutes? Also ich glaube, das können wir sagen. Das haben wir erlebt. Jetzt möchte ich noch zwei Bibelstellen vorlesen. Unter der Überschrift, stellst du deine Ressourcen, und Ressourcen heißt alles, was du hast. Nicht nur deine Finanzen, sondern auch deine Freizeit, deine körperliche Kraft, dein Auto, deine natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten, deine Beziehungen. Stellst du deine Ressourcen der Gemeinde zur Verfügung? Und da lese ich Titus Kapitel 3. Den muss ich jetzt selber suchen, den Titus, weil den lese ich sehr selten. Ah, ich habe ihn sogar schon. Kapitel 3, 13 und 14. Und hier steht, gib Zenas, dem Rechtsgelehrten, also ein Rechtsanwalt, ne? Gib Zenas, dem Rechtsgelehrten, und Apollos, das war ja der Evangelist, ja, alles, was sie für ihre Weiterreise brauchen, sorge dafür, dass es ihnen an nichts fehlt. Überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Also wenn wir nicht Gutes tun an unseren Geschwistern mit allem, was wir haben, dann kann es sein, dass wir keine Frucht bringen. Das steht hier. Ja? Und dann 1. Timotheus. 1. Timotheus, wo ist der wieder? Oh. Aber ich habe ihn gleich. Bin schon beim Thessalonicher. 1. Timotheus, Kapitel 5, 17 und 18, und hier steht, Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, da sind wir wieder am Anfang, ne? Ja, wir nehmen jetzt mal an, dass die Ältesten ihre Verantwortung wirklich wahrnehmen, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja in der Schrift, und jetzt haben wir bei Mose, binde einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um, und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Also es heißt auch, wir als Gemeinde, und das möchte ich jetzt mal ganz bewusst betonen, haben die Verpflichtung, für die Dinge zu sorgen, die die ganze Gemeinde betreffen. Es ist ja oft so, dass gerade wenn es um Finanzen geht, Dinge oft nach außen gegeben werden. Oder gar nichts gegeben wird. Der Zehnte von dem her gibt's ja nicht, ja, davon bin ich überzeugt. Aber wir sollen doch von dem, was wir haben, dem Herrn geben. Dann wird überall hingegeben. Aber nicht in die Ortsgemeinde. Ja, weil man gibt ja sein Geld ganz gerne dorthin, wo die Action läuft. Ja, ich habe mir gehört, oder öfters schon von Missionswerken, dass sehr viel Geld reinkommt, wenn man einen Aufruf zum Beispiel für Nepal macht, wenn man einen Aufruf für irgendwelche Katastrophen macht, wenn man einen Aufruf macht für einen bestimmten evangelistischen Dienst. Ja, wir wollen in irgendeinem Land eine Großevangelisation starten, wir wollen in drei Großstädten etwas tun, gebt Geld. Da kommt Geld rein. Aber jedes Missionswerk hat auch ganz normale Ausgaben wie Buchhaltung, Fahrdienste, Steuern und so weiter, Gebäude, Betriebskosten. Das sind Sachen, die regen niemanden auf. Und darum werden eigentlich die Spenden, die allgemeinen Spenden immer weniger in den Missionswerken, und die Spenden für die großen Dinge, für wo man dann Fotos sieht und wo man dann, ah, oh, da ist eine Gemeinde entstanden, da hat man was gemacht, da hat man Krankenhaus gemacht, das nimmt zu. Und ich denke, da sind wir jetzt als Ortsgemeinde auch gefragt. Wo geben wir unsere Dinge hin? Wo engagieren wir uns? Ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle was geben. Ja, das ist jetzt kein Vorwurf, ja, oder eine Anklage oder ein Verurteilen an irgendjemand da herin, sondern es ist oft so, dass, ich habe es in einem Leserbrief, ich habe es ja vor kurzem erst zitiert, ein Leserbrief in der Zeit im Internet, ich gehe schon über 20 Jahre in die Gemeinde, ich habe noch nie etwas hingegeben und ich hatte deswegen auch noch nie Probleme. Aber man geht in den Gottesdienst, genießt alles, den Kaffee, den Kuchen, die Heizung, die was weiß ich, den ganzen Kinderdienst und so weiter, das wird alles in Anspruch genommen. Und dann tönt man noch ganz stolz nach 20 Jahren, ich habe da noch nie was gegeben, das ist alles gratis. Ja, weil die anderen Geschwister in der Gemeinde gegeben haben. Versteht ihr? Und wir müssen auch das lernen, unsere Ressourcen und Finanzen ist ja nur ein Beispiel, der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ja, Räumlichkeiten. Ja, wir haben ja unsere Gebetsabende an verschiedenen Orten. Da werden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Ja, wir sind fast jeden Freitag woanders. Und. Und zum Abschluss noch, kümmerst du dich um alleinstehende Geschwister? Wir haben ja das Wort, der rechte Gottesdienst ist der, Witwen und Waisen ihrer Drangsal besuchen. Wobei es damals ja war, eine Witwe damals hatte keine Versorgung. Eine Witwe damals war vom Betteln abhängig. Das ist ja heute nicht mehr so. Ja, heute gibt's Witwenrente und was weiß ich. Es sind auch meistens Familienangehörige irgendwo rum. So möchte ich das jetzt ein bisschen ausdehnen. Alleinstehende Geschwister, weil die gibt's ja wohl. Ja. Wir müssen zum Beispiel an die Ida denken. Ja, an die Hildegard, die ja nicht wirklich jemanden hat, der sich um sie kümmert. Ja. Da sind schon Leute rum und da kommt jetzt noch einmal eine Mahnung drunter oder eine Richtlinie. Männer kümmern sich um Männer und Frauen kümmern sich um Frauen. Ja, alles andere ist von übel und gibt früher oder später Ärger. Gibt Ärger. Ja. So, bist du immer noch dankbar für deine Gemeinde? Sicher? Ihr könnt das mitnehmen, ihr könnt es euch wieder anhören im Internet, ihr könnt euch die CD beim Gerold bestellen, ja, und euch das nochmal alles anschauen. Das ist nur ein Überblick, wir sind noch nicht im Detail, ja, aber Dankbarkeit für die Gemeinde Gottes, für die Ortsgemeinde, wo du bist, ja, und die drückt sich auf verschiedene Art und Weise aus. Amen.